Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, welche Wege, die ich gehen kann, führen zum Leben bzw. zum ewigen Leben? Wir haben es gerade gehört, es geht um viel am heutigen Sonntag, könnte man sagen. Der erste Sonntag nach Trinitatis ruft uns dazu auf, die Stimme Gottes ernst zu nehmen und sie zwischen den vielen verlockenden Stimmen um uns herum wahrzunehmen und ihr zu folgen. Dazu, das haben wir gehört, gibt es Hilfen, die Worte Jesu und das Zeugnis von Mose und den Propheten. Alle diese Stimmen weisen den Weg der Liebe, die Menschen um mich herum sieht und ihnen zuwendet, sich ihnen zuwendet. Das Evangelium dieses Sonntags handelt von einem, der diese Stimmen nicht gehört hat oder sie ignoriert. Es ist die Geschichte von dem reichen Mann, der herrlich und in Freuden lebt, während vor seiner Tür der arme Lazarus vergeblich hofft, etwas von dem zu bekommen, was von dem Tisch des Reichen herunterfällt, von seinem Abfall quasi. Als beide sterben, drehen sich die Verhältnisse um. Jetzt ist es der reiche Mann, der den armen Lazarus oben sieht, in Abrahams Schoß, während er selber im wahrsten Sinne des Wortes höllische Qualen leidet. Keine einfache Kost an einem, ja, fast schon sonnigen Sonntagmorgen. Ich möchte meine Gedanken zu dieser Geschichte mit Ihnen teilen, in vier Abschnitten. Erstens das Gleichnis als Anfechtung oder es gibt ein zu spät. Zweitens Nomen est omen oder Jesus dreht die Verhältnisse um. Drittens das Gesetz und die Propheten oder auf die richtige Botschaft kommt es an. Und zum Schluss, wo stehen wir eigentlich in dieser Geschichte? Als ich während meines Studiums meine erste Seminararbeit zu schreiben hatte im Fach Neues Testament, habe ich mich spontan für diese Geschichte entschieden. Ich wollte über diese Geschichte arbeiten, denn sie hat mich immer ein wenig beunruhigt, weil sie so unmissverständlich und so eindeutig, ja, harte Wahrheiten ausspricht. Es ist ja bei allen Geschichten so, natürlich auch bei den biblischen, interessant zu fragen, wo ich selbst vorkomme, mit wem ich mich am ehesten identifiziere. Und mein erster Eindruck war, Lazarus ist es sicher nicht. Als Bewohner eines der reichsten Länder der Welt kann mich das Schicksal des reichen Mannes durchaus beunruhigen. Denn mit der Parteilichkeit Gottes für die Armen und Entrechteten scheint es ernst zu sein. Der reiche Mann hat offensichtlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht, ohne Gott. Und muss schlussendlich mit den Konsequenzen zurechtkommen. Höllenqualen leiden in der Unterwelt, abgeschnitten von Abrahams Schoß. Und er kann die Uhr nicht zurückdrehen, nicht einmal seine Familienangehörigen kann er mehr warnen. Es gibt ganz offensichtlich ein zu spät. Sind wir Reichen verworfen? Das könnte man fragen angesichts des Schicksals, das der reiche Mann zu erleiden hat. Ich bin nicht steinreich, aber global gesehen gehöre ich eben doch eher zu den Reichen. Und als Berufschrist und als Christ kenne ich, ebenso wie die Schriftgelehrten, denen Jesus das Gleichnis erzählt, das Gesetz und die Propheten. Was ist zu lesen im Gesetz und bei den Propheten? Zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, im dritten Buch Mose oder in Micha 6, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Interessant ist, dass hier und auch sonst in der Bibel von Reichtum gar nichts steht. Also Reichtum kommt schon vor, aber der Reichtum an sich wird hier und anderswo in der Bibel erstmal nicht kritisiert. Dass der Mann reich ist, ist nicht verwerflich. Wenn Jesus an anderer Stelle sagt, dass es für ein Kamel leichter ist, durch ein Nadelöhr zu kommen, als für einen Reichen das Himmelreich zu erlangen, geht es auch nicht um seinen Reichtum, sondern darum, dass er nicht davon loslassen kann. Es geht immer um den Umgang damit. Der Reiche ist kein schlechter Mensch, weil er reich ist, übrigens ebenso wenig wie der Arme ein guter Mensch ist, nur weil er arm ist. Aber Reichtum, das meint Jesus, wenn er über den Reichtum spricht, birgt eben eine große Gefahr. Die Gefahr nämlich, dass für uns Reiche die Erhaltung, Absicherung und Vermehrung unseres Wohlstands höchste Priorität im Leben erlangt. Und wir darüber den Blick für die Menschen verlieren, die unserer Barmherzigkeit bedürfen. Martin Luther geht in seiner Auslegung des ersten Gebots so weit zu sagen, dass der Mammon, also der materielle Reichtum, an die Stelle Gottes tritt, wo er sein Herz daran hängt. Darum geht es. Zum Schluss dieser ersten Überlegung eine kleine rabbinische Geschichte. Da sagt ein Schüler zu seinem Lehrer: Rabbi, ich verstehe das nicht. Kommt man zu einem Armen, der ist freundlich und hilft, wo er kann. Kommt man aber zu einem Reichen, der sieht einen nicht einmal an. Was ist das bloß mit dem Geld? Da sagt der Rabbi: Tritt ans Fenster. Was siehst du? Ich sehe eine Frau mit einem Kind und einen Wagen, der zum Markt fährt. Gut, und jetzt tritt vor den Spiegel. Was siehst du? Nun, Rabbi, was werde ich sehen? Mich selber. Nun siehst du, das Fenster ist aus Glas gemacht und der Spiegel ist aus Glas gemacht. Man braucht nur ein bisschen Silber dahinter zu legen, schon sieht man nur noch sich selbst. Zweitens, Nomen est Omen, oder Jesus dreht die Verhältnisse um. Nach froher Botschaft hört sich die Geschichte bis jetzt noch nicht an. Will der Evangelist den Reichen Angst machen, könnte man fragen. Wenn man eine Geschichte erzählt, ist die Wirkung stark abhängig davon, wem man die Geschichte erzählt. Was uns Reiche an der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus möglicherweise beunruhigt oder auch ärgert, ist für viele Menschen, die arm sind, die nicht gesehen werden, die aufgrund ihrer Mittellosigkeit vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, eine ausgesprochen frohe Botschaft. Sie hören die Geschichte mit anderen Ohren, kann ich mir vorstellen. Denn Jesus dreht in diesem Gleichnis die Verhältnisse zu ihren Gunsten um. Jesus sprach: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren. Ist es Ihnen aufgefallen? Der Reiche bleibt in dieser Erzählung namenlos. Er ist einer von vielen. Er hebt sich nicht heraus aus der Masse. Jesus hebt ihn nicht heraus aus den Reichen und Schönen. Sein Name ist ihm nicht der Rede wert. Anders der Arme. Er hat einen Namen. Lazarus heißt er. Mit dem Namen bekommt er auch ein Gesicht und eine Würde. Ihn hebt Jesus heraus aus der großen Menge der Menschen, die arm sind. Genau umgekehrt, so scheint es mir, ist es doch im wirklichen Leben. Den Namen der Reichen und Mächtigen kennen alle. Für sie interessieren wir uns. Für den Fuhrpark von Cristiano Ronaldo, für das Vermögen von Bill Gates oder Mark Zuckerberg, für den Gesundheitszustand von Michael Schumacher, für die Beziehungen von Boris Becker. Und da ist dann die Masse der anderen, der Namenlosen, der Kranken, der Alten, der Behinderten, der Flüchtlinge, der Sozialhilfeempfänger, der Arbeitslosen, der Bettler, der Wohnungslosen. Über sie wird in der Regel im Zusammenhang mit Mengen und Zahlen gesprochen. 2 bis 3 Millionen Arbeitslose, ein Flüchtlingsstrom, 6 Millionen ermordete Juden, 1/3 der Bevölkerung in Herne ist von Armut betroffen, so und so viele tote und verletzte Kinder im Straßenverkehr, 50 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, immer mehr Menschen, die überschuldet sind. Die Liste ließe sich wahrscheinlich unendlich fortsetzen. Gemeinsam haben alle Beispiele, dass sie uns keine Menschen vor Augen führen. Keine Gesichter, keine Einzelschicksale, keine Geschichten. Es ist eine graue Masse, mit der man sich dann auch oft gar nicht weiter auseinandersetzt. Diese Mengenbezeichnungen lassen den einzelnen Menschen in einer Gruppe verschwinden. Sie haben keinen Namen. Und Jesus dreht die Sache um. Er gibt den Armen, den Entrechteten, Verfolgten oder wie auch immer Geschundenen Namen. Gott, das sehen wir hier, vergisst eben niemanden. Der Arme wird mit Namen genannt und bekommt so seine Würde zurück. Lazarus heißt er. Der Name heißt: Gott hat geholfen. Der arme Lazarus hat einen Hoffnungsnamen. Und wir erfahren noch mehr von diesem Lazarus. Jesus nennt nämlich seinen Namen, sein Leiden. Geschwüre plagen ihn und von Straßenkötern wird er belästigt. Wer will sowas schon hören? Das ist unappetitlich und ekelig. So genau will das doch keiner wissen, woran so ein armer Teufel leidet. In Rom ist vor Jahren eine obdachlose Frau auf der Straße gestorben, während ein Rettungswagen neben ihr stand. Warum man sie nicht ins Krankenhaus gefahren hat? Sie war so schmutzig, sagte der Fahrer. Jesus zwingt die Zuhörenden zum Hinschauen. Auch die Bedürfnisse von Lazarus macht Jesus öffentlich. Hunger hat er, er braucht etwas zu essen und dabei sind seine Ansprüche höchst bescheiden. Er will niemandem etwas wegnehmen, er will die Reste haben, er will nur leben. Dass der Reiche nichts für die ungerechten Verhältnisse kann und von der Situation des Lazarus auch nichts wusste, führt er nicht zu seiner Entschuldigung an. Er bittet um Linderung seiner Qualen und darum, seine 5 Brüder warnen zu dürfen. Und Abrahams harte Antwort: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Das Gesetz und die Propheten, oder auf die richtige Botschaft kommt es an. Auf wen höre ich? Auf wen hörst du? Wir haben Mose und die Propheten, das Alte Testament. Das sollen wir lesen, so einfach. Mose und die Propheten, 3 kurze Zitate. 3. Mose, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aus dem 2. Buch Mose, die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken. Aus dem Propheten Micha, ich habe es schon gesagt, es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So einfach ist das und doch so schwierig. Denn es geht ja nicht nur ums Lesen, sondern auch ums Ernstnehmen, ums Umsetzen. Wie viel lieber hören wir auf die, die das weiter so predigen. Wer Umkehr fordert, macht sich unbeliebt. Wer unsere Lebensweise kritisiert oder Barmherzigkeit fordert, wird in dieser Zeit nicht selten als Gutmensch diffamiert. So ging es den Propheten im Alten Testament auch. Sie mussten mit Verfolgung leben, weil niemand den Ruf zur Umkehr hören wollte. Lieber hörte man auf die falschen Propheten, die das weiter so proklamierten. Darum geht es im alttestamentlichen Text für diesen Sonntag, wer ihn nachlesen möchte, in Jeremia 23 steht er. Und hier sagt Gott: Die falschen Propheten betrügen euch. Sie sagen denen, die das Wort des Herrn verachten, es wird euch wohlgehen. Wer aber meinem Volk mein Wort predigt, so Gott, tut es, um es von seinem bösen Wandel und seinem bösen Tun zu bekehren. Aber wer will das schon hören? Wie schwierig das ist, zeigt eine kleine Geschichte aus dem Berlin des 19. Jahrhunderts. In der Zeit ließen fromme Leute kleine Heftchen mit ausgewählten biblischen Geschichten drucken und einer kurzen Auslegung dazu. Die haben sie auf der Straße für ein paar Pfennig verteilt. Und nun kommt eine Frau mit der neuesten Ausgabe zu einem wartenden Droschkenkutscher und bietet ihm das bunte Heftchen an. Aber der sagt: Nee, das lese ich nicht mehr. Die Frau möchte ihren Kunden bei der Stange halten und versucht, ihn zu überreden. Aber sie haben unsere Hefte doch immer gern genommen. Ich habe sie beobachtet, sie haben sie jedes Mal gleich aufgeschlagen und beim Warten durchgelesen. Aber der Mann bleibt hart. Nee, das lese ich nicht mehr. Denn wenn ich das weiterlese, dann muss ich mich ja ändern. Das könnte einer der 5 Brüder des reichen Mannes aus Jesu Gleichnis sein. Deshalb will der reiche Mann sie warnen, einmal von den Toten auferstehen und sie an die Verbindlichkeit der biblischen Botschaft erinnern. Keine Chance. Jesus lässt den Abraham sagen: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Jesus meint, es ist alles gesagt. Welche Schlüsse wir aus dem Gesagten ziehen, ist ganz allein unsere Sache. Unsere Verantwortung ist es auch zu entscheiden, wem wir glauben und welchen Worten wir nachfolgen. Es geht nicht darum, die Reichen schlecht zu machen. Jesus ruft auch nicht zur Enteignung der Reichen auf. Er sagt auch nicht, dass sie eines Tages alle in der Hölle schmoren werden. Nicht den Reichen gilt diese Geschichte, nicht den Armen und Elenden. Speziell gilt diese Geschichte. Diese Geschichte geht an uns alle. Viertens, wo stehen wir? Hier sind wir wieder bei der Frage vom Anfang angekommen. Wo positioniere ich mich in dieser Geschichte? Mit wem kann ich mich identifizieren? Durch was lasse ich mich ansprechen? Vielleicht identifiziert sich manch einer tatsächlich mit dem reichen Mann, weil er selbst begünstigt ist vom Leben und neu lernen muss, hinter den Armen, Entrechteten und Verfolgten dieser Welt Gesichter und Schicksale zu sehen. Vielleicht ist es für denjenigen gut zu erkennen, dass die Prioritäten im Leben anders sortiert werden sollten. Vielleicht identifiziert sich manch einer aber auch mit dem armen und kranken Lazarus, weil das Einkommen und die Rente so gering sind, dass das Geld kaum bis zum Ende des Monats reicht. Oder weil er oder sie selbst unter Krankheit oder Einsamkeit leidet, vom Leben gezeichnet ist und nicht gesehen wird. Vielleicht kann all denen diese Geschichte Mut machen, die Hoffnung, dass Gott am Ende alles Elend wegnehmen wird. Und vielleicht identifizieren sich manche auch mit den 5 Brüdern des reichen Mannes, die das Gesetz und die Propheten kennen. Die wissen, was gut ist und was der Herr von ihnen fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor Gott. Vielleicht geht es für sie darum, sich von diesen Worten neu ansprechen zu lassen und sie noch ernster zu nehmen. Vielleicht ist das auch der Anspruch an unsere Kirche und an uns Christen. Oder vielleicht ist es auch gar nicht nötig, sich einer Gruppe zuzuordnen. Vielleicht können wir die Geschichte auch weniger Personen und vielmehr situationsbezogen hören. Mir selbst ging es bei der Beschäftigung mit der Geschichte so, dass ich, wie ich schon sagte, mich zunächst mit dem Reichen identifiziert habe. Aber wenn man auf sein Leben zurückguckt, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, habe ich auch gedacht, dass ich mich manchmal wie der arme Lazarus gefühlt habe, ungeliebt und einsam. Und tatsächlich hat mir da oft geholfen, mich daran zu erinnern, dass Gott mich kennt, dass er mich in der Taufe angenommen hat und dass ich vor ihm einen Namen habe. Und das gilt ganz sicher übrigens ja auch für viele Reiche, denn auch viele Reiche sind bestimmt manchmal ganz arm dran. Und dann verschwimmen die Grenzen, womit wir am Ende dieser Predigt angekommen sind. Was hat uns die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus zu sagen? Ist sie nun zum Evangelium, zur frohen Botschaft geworden? Lazarus heißt, wie gesagt, Gott hilft. Möge Gott uns helfen, wenn wir gefangen sind in unserem Reichtum und keinen Blick für die Armen haben. Möge Gott uns helfen, wenn wir uns einsam, schwach oder benachteiligt fühlen. Möge Gott uns helfen, sein Wort als Zuspruch und als Anspruch ernst zu nehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.